Fritz. Podcast.
Trackback. Und eigentlich ist sie immer noch Caro Corneli hinter dem Mikrofon. Die klingt heute nur wie Theresa Sickert. Guten Abend.
Die Show mit Internet und so, die hört ihr hier gerade auf Fritz. Und heute soll es um euch gehen, um eure Generation. Das ist ja immer so ein wahnsinniger Begriff. Auf jeden Fall scheint es wohl so zu sein, dass ihr zwar Arbeiten irgendwie super findet, auf der anderen Seite, gerade wenn man sich so im digitalen und im Kreativbereich bewegt, da werden euch auch die privaten Zeiten, die ihr irgendwie zu Hause und mit Freunden und auf Party und sonst wo verbringen könnt, immer wichtiger. Und da muss es ein Umdenken geben, sagt zumindest die Bloggerin Sue Reinske bei den ganzen Chefs, die eigentlich immer nur darauf gucken, so, ja, möglichst viel Berufserfahrung und arbeiten bis zum Umfallen. Was es genau damit auf sich hat, das klären wir hier später bei Trackback. Bei Trackback gibt es aber auch Netzmusik und das ist solche Musik, die ihr euch kostenlos runterladen könnt und im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da listen wir euch immer alle diese Netzmusik-Songs auf, die wir hier auch in der Sendung spielen. Und heute macht eine New Yorker Band den Anfang und zwar heißt sie Foreverest. Und wenn man die alle zusammen in einen Raum sperren würde, dann würden sie sich wahrscheinlich nicht mehr auf eine gemeinsame Pizza einigen können. Das sagen sie zumindest selber über sich. 6 Leute, 6 unterschiedliche Meinungen, aber irgendwie in musikalischer Hinsicht scheint das alles mit den Jungs da ganz wunderbar zu funktionieren. Rausgekommen ist auch eine erste wunderbare EP. Sie heißt Last of the Dogstronauts und bewegt sich irgendwo so zwischen Indie und Pop. Und ich finde wirklich ein ganz überzeugendes Debüt. Aber ihr könnt euch einfach selber mal überzeugen bei dem ersten Song hier Netzmusik, Airmail.
Change your life.
www.ins.rar.de/io.
Wenn es jede Woche ein paar Links, die wir im Netz gefunden haben und wo wir denken, die könnten vielleicht auch für euch irgendwie ganz spannend sein. Und wenn ihr bislang gedacht habt, dass Google Street View eigentlich nur dazu da wäre, um irgendwelche Freunde und Nachbarn und deren Straßen auszuspielen, ich kann euch verraten, da gibt's noch mehr. Präsentiert werden euch die Linktipps von Wayne Schlegel.
Mit Google Street View könnt ihr jetzt kleine Filme erzeugen. Kanadische Entwickler haben ein Tool entworfen, das die Bilder aus Street View nutzt, um daraus einen Zeitrafferfilm zusammenzurechnen. Auf der Seite Hyperlapse könnt ihr euch solche Street View-Touren anzeigen lassen. Einfach Start und Endpunkt der Route festlegen und Create klicken. Wollt ihr ein eigenes Video erstellen, geben euch die Entwickler den passenden Code an die Hand. Gerade bei langen Strecken mit seichten Kurven bekommt ihr besonders schöne Ergebnisse. Ihr sollt einen Artikel schreiben, euch fällt und fällt nichts ein, ihr googelt, findet was Passendes im Netz und zack, kopiert. Ohne Quellenangabe. Oder anders, eine Urheberrechtsverletzung. So könnte es auch bei der Wochenzeitung Die Zeit gelaufen sein, mutmaßt das Blog Beratersprech. Denn die Zeitung hatte in ihrer Printausgabe, ohne zu zitieren, Textpassagen des Blogs übernommen. Die Zeit hat sich mittlerweile entschuldigt. Brisant ist es trotzdem, wenn Verlage Geld für ihre Textanrisse in Online-Artikeln fordern und am Ende dort kopieren. Am Montag dieser Woche verstarb die einstige Premierministerin Großbritanniens Margaret Thatcher. Kurze Zeit später rief aus diesem Anlass eine Facebook-Gruppe dazu auf, den Song Ding Dong The Witch Is Dead in die Charts zu hieven, berichtet das Blog Kraftfuttermischwerk. Unter dem Motto A Download A Day Keeps Maggie Away schlossen sich scheinbar Tausende der makabren Aktion an und schafften es zum Ende der Woche tatsächlich auf Platz 1 der UK-Charts. Was haben Kuchenteig, Löschflugzeuge und Moskitonetze miteinander zu tun? Eigentlich gar nichts. Dennoch findet das Fototumblr von Dina Kelbermann immer die richtigen Verbindungen zwischen den Dingen. Ein Waschlappen, der so ähnlich aussieht wie Knete, reiht sich an Knetefotos, die so ähnlich aussehen wie Teig, der so ähnlich aussieht wie wirbelnder Wüstensand, der so ähnlich aussieht wie ein sich entladenes Löschflugzeug. Und so geht die Bilderreihe ewig weiter. Unbedingt anschauen. Stell dir vor, du siehst ein Video im Netz mit einer Person, die exakt genauso aussieht wie du. Du weißt aber, du bist es nicht. Genau das ist der Französin Anaï passiert. Die hat daraufhin recherchiert, wer dieses andere Mädchen ist und fand heraus, das andere Mädchen hat am selben Tag Geburtstag, ist auch adoptiert und ursprünglich in Seoul geboren. Die beiden sind vermutlich Zwillinge. Jetzt wollen sich die beiden treffen und herausfinden, ob sie wirklich Geschwister sind. Verpackt in einer crowdgefundeten Doku, die ihr auf Kickstarter unterstützen könnt. Im All ist vieles anders. Ihr könnt nicht richtig schreien, nicht laufen und auch das Weinen ist ein Problem im All, schreibt das Blog Kotzendes Einhorn. Denn wenn die Tränen kommen, werden sie gleich zu kleinen Salzwasserbällchen, die auf dem Auge kleben und nicht weiterkullern. Und das tut sogar weh. In einem Video demonstriert ein Astronaut, wie das so ist mit den Tränen im All. Auch wenn Astronauten irgendwie Helden sind, auch die müssen mal weinen. Schon blöd, wenn das nicht geht.
Wenn ihr nicht traurig sein wollt, dann verschafft euch doch mal ein bisschen gute Laune, indem ihr einfach euch die Linktipps, die wir euch hier vorgestellt haben, nochmal anschaut. trackback.fritz.de, das ist die Adresse, wo ihr die alle nochmal findet. Was passiert eigentlich mit meinen Daten, wenn ich irgendwann nicht mehr bin? Denn gerade viele von euch haben ja bei Google ihre Daten in der Cloud. Das heißt, da sind irgendwie Mails drin, Fotos, Docs, Apps, Chatprotokolle, die euch vielleicht irgendwie was bedeuten. Eigentlich quasi eine gesamte Identität. Und um das zu regeln, gibt es von Google jetzt einen sogenannten Konto-Inaktivitätsmanager. Der ist ja diese Woche online. Und Pascal Herbert vom Google Watchblog, der hat sich den schon mal angeschaut. Und deswegen haben wir mal telefoniert und ich wollte von ihm wissen, ab was für einem Zeitraum gelte ich denn jetzt erstmal sowieso als inaktiv?
Das kann man individuell festlegen. Das ist eine Einstellung, die man auch erst optional aktivieren muss. Entweder gibt es zur Auswahl nach 3 Monaten, nach 6 Monaten, nach 9 Monaten, beziehungsweise dann nach 12 Monaten, also einem Jahr. Und dann kann man natürlich auch noch festlegen, was denn dann genau passieren soll.
Das heißt, ich habe also verschiedene Optionen, wie mit meinen Daten nach meinem Tod oder was auch immer umgegangen wird. Was sind das für Optionen?
Zum einen kann man festlegen, dass die Daten dann gelöscht werden. Also das Konto wird dann gelöscht und steht nicht mehr zur Verfügung. Oder man kann vertrauenswürdigen Personen, zum Beispiel aus dem Freundeskreis oder der Familie, danach dann Zugriff auf das Konto geben, wobei da nur einige Services zur Verfügung stehen.
Und muss ich mich dadurch jetzt einen Riesenwust an Formularen wälzen oder geht es relativ einfach?
Es ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Man muss zuerst angeben, nach wie vielen Monaten Inaktivität man benachrichtigt werden möchte. Zum Beispiel, wenn man 3 Monate einstellt, dann schickt Google einen Monat vorher eine SMS und eine E-Mail an eine andere Adresse, dass das Konto inaktiv ist, also an mich selbst, um mich zu informieren, dass das Konto möglicherweise dann gelöscht wird, wenn der weitere Monat um ist, oder halt dann andere Personen Zugriff auf das Konto bekommen.
Findest du diese Kontoaktivitätssache eine gute Regelung oder siehst du das eher kritisch oder sollte das eigentlich jeder machen?
Ich finde es eigentlich relativ positiv, dass Google das jetzt macht, weil wenn man vorher auf ein Konto zugreifen wollte von jemandem, der verstorben ist, musste man wohl relativ viele Formulare ausfüllen, auch mit englischen Übersetzungen von der Sterbeurkunde und ähnlichen Dokumenten, die dann nochmal in den USA geprüft wurden. Und es war wohl ein relativ langwieriges Verfahren.
Hat Google trotzdem vielleicht selber Vorteile davon, wenn sich jetzt die Leute Konto-Inaktivitätsmanager annehmen?
Ich vermute einfach mal, dass quasi so auch ein bisschen eine Bereinigung dann von den Konten stattfinden kann, die halt eben länger inaktiv sind, dass die dann quasi von alleine dann verschwinden. Weil irgendwo liegen ja die Daten auch rum und verbrauchen dann Speicherplatz und Rechenleistung. Möglicherweise ein Grund dafür. Und natürlich auch, um wieder Transparenz zu schaffen, dass man wirklich quasi dafür sorgen kann, dass die E-Mail-Adresse dann auch nicht mehr erreichbar ist.
Wenn ihr diesen Konto-Inaktivitätsmanager einrichtet, dann müsst ihr eure Telefonnummer da angeben. Und klar, da sammelt natürlich Google trotzdem wieder so ein paar Daten von euch mit. Dafür regelt ihr aber, was hier in Zukunft mit euren Daten da passieren soll, wenn ihr vielleicht irgendwann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr sein solltet oder inaktiv sein solltet. Weitere Infos dazu gibt es natürlich im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Look.
Band oder Studium? Studium oder Band? Gott sei Dank hat sich am Ende der Andi, der Kopf von Haife Wesson, für eine Band entschieden. Und dabei ist wunderbare Musik rausgekommen, die ihr euch im Netz runterladen könnt. Den Link dazu gibt's auf trackback.fritz.de, dem Blog zur Sendung. Und der Song, den ihr gerade gehört habt, der hieß Bionic, heißt das gute Stück. Hunderte Blogger und digitale Kreativlinge, die treffen sich, und das ist kein großes Klassentreffen oder irgendwas, sondern es ist Republika. Zumindest ist die jetzt bald Anfang Mai. Das heißt, große Bloggerkonferenz wird zum 13. Mal mittlerweile stattfinden, und die Republika, die wächst natürlich stetig, und nicht alle, die da gerne irgendwie referieren wollen und ihre Themen vorstellen wollen, die bekommen da auch eine sogenannte Session. Das ist natürlich irgendwie schade, und das finde nicht nur ich, sondern das findet auch Wolfgang Gumpelmeier von UniTV, einer virtuellen Hochschule für Film, TV und Web. Und die bieten den Leuten an, die bei der Republika aus welchen Gründen auch immer jetzt erstmal abgeblitzt sind, bei ihnen ein Google Hangout, also eine Videokonferenz quasi auf der Seite zu machen und dort ihre abgelehnte Session abzuhalten. Und deswegen wollte ich nochmal genauer nachfragen, was ist da geplant, wer wird da vielleicht referieren, und habe mit Wolfgang Gumpelmeier geskypt und wollte wissen, haben sich schon überhaupt erstmal Leute gemeldet, die ihre Session bei euch da abhalten wollen?
Ja, haben sich schon ein paar Leute gemeldet. Es werden auch immer mehr, beziehungsweise sind wir natürlich auf der Suche nach weiteren Teilnehmern oder eben Nicht-Teilnehmern der Republika, die bei uns ihre Session abhalten wollen. Es sind jetzt so um die 10, 15, die Interesse angekündigt haben in verschiedenen Kanälen, also über Twitter oder in unserer Google Plus Community, die wir dafür eingerichtet haben, beziehungsweise eine Kollegin Bianca Garde hat dazu ja auch noch eine Blogparade gestartet, wo sozusagen auch in schriftlicher Form diese Sessions eingereicht werden können, und wir kooperieren da und versuchen halt gemeinsam ein paar interessante Vorträge und Diskussionsrunden sozusagen zu gewinnen.
Das heißt aber schon, dass also auch nicht jeder, der jetzt erstmal möchte, unbedingt auch bei euch dann ein Hangout bekommt. Also es ist quasi auch nochmal eine Auswahl.
Nein, eigentlich nicht. Wir filtern nicht. Filtern tut die Community, also sprich unsere Supporter, unsere Freunde, all jene, die mitmachen, all jene, die an UniTV interessiert sind. Das heißt, es wird jetzt mal in erster Linie wird es mal darauf ankommen, wie viele Leute einreichen, beziehungsweise wie viele Leute dabei sein wollen. Und dann wird sich auch ergeben, wie viele Tage, wie viele Stunden, wie viele Sessions es geben wird. Grundsätzlich haben wir das für die Woche vor der Republika geplant. Das ist sozusagen eine Präpublika. Und genau, also es richtet sich jetzt einfach am Zuspruch und an den Einreichungen oder an der Menge der Einreichungen, die stattfinden oder die da reinkommen.
Was sind denn bislang so für Themen schon reingekommen? Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen?
Es gibt beispielsweise, hat sich Philippe Wampfler angesagt mit einem Thema digitale Meinungsbildung. Alexander Rausch mit Lost in Space. Ich selbst werde wahrscheinlich auch was machen zu Crowdfunding im Film, also ganz was anderes. Dann Wiebke Ladwig und Ute Vogel, Anke von Heil machen Budenzauber mit den Herbergsmüttern bei uns. Dann gibt es was zu Nomad Society und so weiter. Bianca selbst, also Bianca Garde wird was zu Motivation 2.0 sagen. Anja ist natürlich dabei, also meine Kollegin Anja Wagner, die auch maßgeblich eigentlich UniTV jetzt entwickelt und mitgestaltet und zu einem gemeinnützigen Netzwerkunternehmen aufbaut, wird auch UniTV selbst vorstellen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten bzw. verschiedene Themen, die schon eingereicht wurden. Manche sind angefragt, manche fragen wir auch noch an. Es ist ja nicht ganz so einfach herauszufinden, wer von den über 400 Absagen da jetzt auch noch bereit ist, irgendwie online mitzumachen.
Aber es hört sich auf jeden Fall erstmal nach einer bunten Themenauswahl an. Das ist ja schon mal sehr schön.
Unbedingt. Das ist auch ja ganz wesentlich zu deiner Einleitung, nämlich wir versuchen ja, also UniTV wird sich ja jetzt auch weiterentwickeln. Das heißt, wir werden jetzt nicht mehr nur das Themenspektrum Film, TV, Web abbilden, sondern werden uns hinwenden zu einer Crowd University von Modern Life. Haben wir jetzt mal den Arbeitstitel, haben wir so genannt. Das heißt, wir richten uns ab sofort oder ab eigentlich dieser Republica for You RP4U-Aktion auch an generell an Kreative, an die kreative Klasse, an Leute mit neuen oder alternativen Lebensmodellen, die halt nicht unbedingt irgendwie, die halt so wie wir oder viele von uns nicht mehr in klassischen Arbeitsverhältnissen stehen oder irgendwie halt versuchen, neue Wege zu gehen und die Leute, die von diesen Leuten wiederum lernen oder profitieren oder Beratung haben wollen. Das heißt, wir gehen da jetzt einen neuen Weg.
Ihr könnt also noch Vorschläge für Sessions einreichen, auch wenn er vielleicht gar nicht vorhattet, irgendwie auf die Republika zu wollen. Kann man da auch mit anderen Themen kommen und die Crowd entscheidet dann, ob euer Thema tatsächlich einen Platz bei UnUni TV bekommt. Oder ihr geht einfach mal auf die Seite, schaut euch das an, verfolgt die Themen, die euch nämlich spannend sind und gefallen und seid einfach nur als Zuschauer dabei. Verfolgen könnt ihr das Ganze auch auf Twitter unter dem Hashtag RP4U. Und ansonsten gibt es natürlich alle Infos auch wieder im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Kurt Weill ist einer der ganz alten Hasen im Free Music Archive. 2009 ist das Ding nach ganz vielem großem Hin und Her dann doch an den Start gegangen. Und Ziel war es damals, das Free Music Archive zu der Plattform schlechthin für CC, also Creative Commons Musik im Netz zu machen, um genau solchen Künstlern wie zum Beispiel Kurt Weill eine passende Plattform zu bieten. Das, muss ich sagen, hat leider nicht ganz so funktioniert, denn da schwirren auch ziemlich viele Songs mit eigenen Lizenzen rum, die man dann doch nicht einfach so, wie man möchte, dann runterladen kann und weiterverwenden kann. Schade, trotzdem Kurt Weill und sein Song Freeway, die mögen wir sehr, sehr gerne und deswegen empfehlen wir euch, diesen Song runterzuladen. Wo? Trackback.fritz.de, das Blog zur Sendung, da findet ihr den Link. Und damit ist es Zeit für
Fritz Podcast.
Ja, die Show mit Internet und so hört ihr hier gerade und gleich werden wir U-Bahn fahren. Ja, ihr habt richtig gehört, es geht hier ums U-Bahn fahren bei Trackback. Euch nervt's vielleicht schon, wenn ihr nur ein paar Stationen bis zur Schule, zur Uni oder zur Arbeit jeden Tag mit der U-Bahn fahren müsst. Aber ich sag euch was, es gibt Menschen, die fahren freiwillig an einem ganzen Tag alle 173 Stationen auf 146 Kilometer Länge in ganz Berlin ab. Heute Morgen um 9 ging diese Aktion am Alex los. Und ich habe schon vorher mal mit Jörg und Maike vom Kleiner Dreiblock gesprochen, die nämlich genau diese Tour machen, warum sie das denn überhaupt machen und habe deswegen wissen wollen, also mit welcher Motivation wollt ihr die gesamte Berliner U-Bahn-Strecke an einem einzigen Tag abfahren?
Also zunächst mal war einfach nur die Frage, schaffen wir das überhaupt? Also so eine sportliche Motivation. Und als wir dann das von schlauen Mathematikern ausgerechnet bekommen haben, dass es möglich ist, haben wir gesagt, jetzt probieren wir es aus. Und dann wollten wir uns aber auch noch sozusagen angucken, was Menschen so in der U-Bahn miteinander tun.
Genau, weil meistens erlebt man ja irgendwie, wenn man fährt, seltsame Dinge oder auch irgendwie sieht, wie sich Leute schön, nett miteinander unterhalten. Es gibt Musikanten, manche Leute reagieren darauf positiv, manche negativ. Dann ist es halt auch so, dass auch viele Frauen sich gerade in der U-Bahn unsicher fühlen, sowohl auf dem Bahnsteig als auch in der Bahn, weil es dort halt auch häufig Übergriffe gibt. Und wir wollten uns einfach mal anschauen, was da eben so los ist. Was es Negatives gibt, aber eben auch, was es Schönes gibt.
Jörg, du hast es eben schon angesprochen. Ihr habt euch von schlauen Mathematikern von der TU Berlin einen ganz konkreten Plan errechnen lassen, wie ihr fahren müsst. Das heißt, wann geht's los und wie lange soll's laut Plan dauern?
Also wir fahren um 9 oder sind um 9 sozusagen, wenn ihr sendet, morgens losgefahren. Und laut den Herren Mathematikern von der TU Berlin braucht man bei einer durchschnittlichen Umsteigezeit von 5 Minuten, wenn man das komplette Netz einmal rauf und runter fahren will, knapp 12 Stunden. So ganz genau kann man es nicht sagen, weil man ja mit Verspätung rechnen muss, weil die Anschlüsse nicht immer 100% klappen und so weiter.
Aber ihr habt schon noch mal Zeit zwischendurch vielleicht für kleine Mädchen zu gehen oder euch was zu essen zu kaufen?
Na, dann wird's länger als 12 Stunden dauern.
Ja, ich gehe auch davon aus, dass wir wahrscheinlich 14 Stunden brauchen oder so. Ich glaube nicht, dass wir es in 12 schaffen.
Wie kann man denn verfolgen, was ihr so macht, diesen ganzen Tag in der U-Bahn?
Wir werden auf jeden Fall von unterwegs aus twittern. Es ist natürlich jetzt fraglich, ob das immer gelingt, weil man ja wahrscheinlich nicht überall Netz hat. Ich hoffe, dass wir das irgendwie ausgeglichen kriegen mit unseren unterschiedlichen Providern. Und wollen auch so mit Vine, das ist ein Video-Kurzzeitdienst, auch Filme drehen und online stellen und dann kann man auf Twitter mit dem Hashtag U-Bahn uns verfolgen, wo wir gerade sind.
Wird es dann am Ende auch nochmal ein Resümee im Blog selber geben? Also werdet ihr nochmal schreiben darüber, was ihr alles erlebt habt an diesem 12 Stunden oder 15 Stunden U-Bahn-Tag?
Ja, auf jeden Fall. Das ist total wichtig, das auch aufzuarbeiten. Ich glaube, dass da auch mittlerweile, dass auch unter dem Blog-Eintrag auf Kleiner 3 auch schon die Erwartung, also da war schon auch ganz klar die Erwartung, dass wir eben berichten, was dann da passiert. Wobei es ganz klar sein muss, dass das keine wissenschaftliche Erhebung oder Untersuchung sein wird und dass wir auch nur beobachten und nichts provozieren oder so und uns auch nicht irgendwie als Paar darstellen, das jetzt versucht, irgendwelche Dinge zu erleben, sondern wir schauen einfach, was da passiert.
Und wir werden hier nachher auch nochmal schauen, wo die beiden nämlich gelandet sind. Denn eigentlich, wenn die 12 Stunden oder vielleicht die 14 stimmen, dann sollten die beiden noch unterwegs sein. Das heißt, ich werde später nochmal anrufen und mal horchen, wie weit sie so gekommen sind. Wenn ihr Lust habt, ihr könnt ihnen gerne noch ein bisschen Proviant, ein bisschen Kaffee und Kuchen auf der Fahrt vorbeibringen. Das Ganze gibt es nämlich auch auf Twitter zu verfolgen unter dem Hashtag U-Bahn. Dann wisst ihr auch, wo die ganzen Leutchen da gerade in der Bahn rumschwirren, Jörg und Maike.
Ooh.
Beaver on the Western Castle Island heißt diese Band und früher war es einfach mal nur The Western Castle Island und dann kam aber die Eva aus Malaysia dazu. Die war da schon ein großes Popsternchen, aber sie hatte keine Lust mehr auf diesen ganzen Poprummel und dieses Plastik-Image und hat sich dann mit ein paar Finnen zusammengetan und diese wunderbare Band gegründet. Eben habt ihr sie gehört mit California Shrills und wenn es euch gefallen hat, dann ladet euch den Song doch runter, denn es ist Netzmusik, gibt es kostenlos zum Download. Trackback.fritz.de ist die Adresse, wo ihr den Link dazu findet. Generation Praktikum, Generation Facebook, Generation Y. Es gibt so, so viele Bezeichnungen für euch und keiner sieht eigentlich mehr durch. Aber eins ist klar, viele von euch sind sehr, sehr gut ausgebildet und sind in der digitalen Welt aufgewachsen, also sogenannte Digital Natives. Und damit seid ihr eigentlich perfekt gewappnet für einen richtig straffen Arbeitsalltag und könntet mal so richtig losstarten ins Arbeitsleben. Aber viele von euch wollen nämlich eins, ein Privatleben und zwar auch gut und gerne ein bisschen mehr davon. Eine Tischtennisplatte und ein Obstkorb, die reichen nämlich nicht mehr aus, um Mitarbeiter glücklich zu machen. Das sagt auch Sue Reinke, die Geschäftsführerin bei der Agentur Netzköpfe ist und auch ganz, ganz viel bloggt und auch dazu einen Artikel geschrieben hat. Und jetzt ist sie bei mir am Telefon. Hallo Sue.
Hallo.
Also was macht denn dann nun Mitarbeiter glücklich, wenn es eben nicht Tischtennisplatte und Obstkorb sind?
Ich glaube, dass es verschiedene Punkte sind. Also einerseits ist es natürlich tatsächlich eine geregelte Work-Life-Balance. Daneben sind natürlich auch solche Themen wie Wertschätzung und eine gute Kommunikation wichtig. Also es hängt immer auch so ein bisschen von den eigenen Vorstellungen ab. Aber eine geregelte Arbeitszeit ist, glaube ich, wird wichtiger.
Früher musste man sich ja seine Freizeit eigentlich erstmal erarbeiten. Das hieß also ein paar Jahre knüppeln und dann konnte man sich Freiheiten nehmen. Jetzt scheint die Forderung andersrum zu sein. Ist das zu viel verlangt?
Ich glaube nicht, dass der Wunsch nach einem Privatleben auch für Berufseinsteiger zu viel verlangt ist. Das hängt natürlich dann von der eigenen Qualifikation ab und das wird so sein, dass die besseren Leute sich natürlich selbst die Freiheiten nehmen können, also quasi die Leute, die entscheiden können, für wen sie arbeiten, werden tatsächlich dann auch einfach mit diesem Obstkorb und der Tischtennisplatte einfach nicht zu halten sein.
Das heißt also, Überstunden sind auch nicht unbedingt ein Zeichen von Ehrgeiz und guter Arbeit?
Ne, grundsätzlich nicht. Also Überstunden sind ja erstmal ein Zeichen dafür, dass der Mitarbeiter seine Arbeit in der vorgegebenen Zeit nicht schafft. Das ist ja erstmal eigentlich eher ein schlechtes Zeichen. Und dann muss man als Arbeitgeber selbst überlegen, woran das liegt. Ob es tatsächlich einfach zu viel ist, also dass ich persönlich als Arbeitgeber das schlecht plane und auch den Mitarbeiter falsch einschätze oder ihm zum Beispiel nicht genug Unterstützung gebe oder durch andere Faktoren er zum Beispiel nicht genug Konzentration hat, um länger am Stück konzentriert zu arbeiten. Aber grundsätzlich ist es ja kein Zeichen, dass er seine Arbeit gut macht. Also das ist einfach, man sollte das kritisch hinterfragen, was da eigentlich in dieser Zeit passiert.
Bräuchten wir also eigentlich neue Chefs, weil die alten Chefs in Anführungszeichen ja eben genau denken, eine Tischtennisplatte, Obstkorb reicht und dann ist es ja eigentlich schon eine ganz gute Variante und manche Startups, also mit jungen Leuten an der Spitze, die machen das ein bisschen anders. Heißt das, wir brauchen mehr junge Leute auch in Führungsetagen?
Einerseits glaube ich, dass die jungen Leute das ein Stück weit natürlich auch selber so sehen. Was ich bisher glaube, ist, dass vor allem auch die ältere Generation umdenken muss, weil da ich in den Gesprächen eher so diesen Tenor raushöre, die sollen sich nicht so anstellen, wir mussten das ja früher auch so machen und dieses Bewusstsein da noch nicht angekommen ist, dass einfach heute, dass einfach ganz anders wahrgenommen wird, dass dieser Weg, sich hochzuarbeiten, eben nicht unbedingt nur über die Zeit, also die viele Arbeitszeit definiert werden kann. Und ich sehe da eher so dieses Unverständnis für diese neue Haltung.
Lange Arbeitszeiten bedeuten also nicht unbedingt bessere Ergebnisse und Sue Reinke gesagt, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn die Führungskräfte, egal ob nun alt oder jung, auch mal ein bisschen umdenken würden, um auf eure Wünsche dabei einzugehen. Denn ein Privatleben, ja, da hat eigentlich jeder auch ein Recht drauf. Vielen Dank, Sue.
Danke sehr.
Ciao.
Tschüss.
All you know is all a lie, all caught up in paradise.
Running away from everything real, everything that hurts to feel. All you know is all that you've put up to keep you from the truth. A wall to keep out all the hurt, only to keep out all that's worth. All along you thought that you were better off if all you knew was gold. All along you've been a fool, and it's getting old. All routine, a careful schedule meant to clean your heart of anything that might disturb the peace and cause a fight. All you do is bury your head, you know you might as well be dead. But once you find the good, you'll learn to take the bad when it's your turn. All along you thought that you were better off if all you knew was gold. All along you've been a fool, it's getting old.
Ja, so Instrumente, mit denen steht und fällt ein ganzer Song oder mehr noch, ganze Stile werden davon geprägt. Bestes Beispiel ist eigentlich das Saxophon, aber das könnte auch eine Mundharmonika sein. Entweder man liebt es oder man hasst das halt total. Und ein gutes Beispiel dafür haben wir auch gerade eben nochmal gehört, und zwar den Song All You Know von Quietly Concerned. Ich muss sagen, ich finde den Song wirklich fantastisch, mir hat es richtig, richtig gut gefallen und deswegen empfehle ich euch auch, den runterzuladen. Und den Link dazu, den findet ihr natürlich wie immer im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Ja, das ist diese kleine feine Rubrik, die wir hier bei Trackback haben, wo wir euch immer einen Blog und den Blogger dahinter vorstellen. Und da suchen wir uns nicht einfach irgendwen aus, sondern wir fragen immer den Blogger privat der Vorwoche, was der vielleicht für einen Vorschlag für uns hat, wen wir in der kommenden Woche vorstellen wollen. Und letzte Woche, da war Markus Richter, der ehemalige Moderator von Trackback, hier mal wieder in der Sendung, eben aber als Blogger privat, also als Monoxid war er quasi hier. Und er hat uns folgendes Blog empfohlen.
Scheinprobleme ist eine Bloggerin, die Videos spielt und zwar so richtig, wie man das kennt. Also ab und zu, wenn man ihr auf Twitter folgt, ist es auch so, sie entdeckt irgendein Spiel und hängt dann voll drauf fest und man kann so richtig mitfiebern, wie sie das spielt. Und es gibt, wie ich finde, zu wenig Frauen, die in dieser Offenheit und guten Art und Weise auch mal über Videospiele bloggen und sich dazu äußern.
Deswegen musste ich sie natürlich unbedingt in diese Sendung hier einladen, wenn es schon so wenige Bloggerinnen gibt, die so toll über Videospiele bloggen. Und deswegen ist sie jetzt auch bei mir am Telefon. Jagoda heiße, hallo.
Hallo.
Erstmal ein sehr, sehr schönes Kompliment, wie ich ja finde, von Markus schon einmal, dass du eine wunderbare Bloggerin im Bereich Videospiele bist. Ist es denn tatsächlich so, dass es da so wenig Frauen gibt oder ist das nur so ein subjektiver Eindruck?
Also es gibt wirklich natürlich viel weniger als Männer. Aber es gibt schon einige, die über Spiele bloggen, nur das verwischt sich oft so. Also die, es gibt so viele Multi-Autoren-Blogs zum Beispiel und dann ist da mal hier und da eine Frau. Und aber jetzt ist nicht, dass es gibt wenige, die jetzt einzeln einen Blog betreiben. Ich glaube, ich würde jetzt gerade spontan gar keine kennen, die jetzt nur spielt und darüber bloggt, sondern meistens sind die halt eben mit anderen zusammen.
Was ist so dein Lieblingsgenre, über das du dann vielleicht auch am meisten so bloggst, wenn es um Videospiele geht?
Also ich habe ein Lieblingsgenre, aber darüber habe ich, glaube ich, nicht am meisten gebloggt. Adventures mag ich eigentlich sehr, sehr gerne und Rollenspiele, also so klassisch, so große Epen, ja, Skyrim oder Oblivion, sowas in die Richtung.
Und wie bist du überhaupt zum Spielen gekommen? Ich habe, muss ich zugeben, nie so wirklich gespielt, aber auch weil ich niemanden so um mich rum hatte, der gespielt hat. Der eigene Antrieb war bei mir nicht da. Wie ist denn das bei dir?
Ja, genau, bei mir war es eben anders. Ich habe zwei ältere Brüder und als ich im Kindergarten war, haben die damals einen Amiga geschenkt bekommen. Und das fand ich natürlich ganz toll und wollte unbedingt immer mitmachen. Ja, und dann hatten sie einen PC und so weiter und ich habe halt immer heimlich gespielt.
Warum das denn? Warum heimlich?
Ja, die wollten das nicht. Also sie dachten, oh, kleine blöde Schwester, die darf da nicht dran und die macht es nur kaputt. Und das stimmte teilweise auch. Und dann habe ich heimlich immer gespielt, so Lemmings und was da früher alles gab. Und ja, dann entwickelt man, da will man es natürlich erst recht, ne, wenn man es nicht darf und so. Und so, ja, dabei ist es geblieben.
Und mittlerweile ein sehr, sehr prall gefüllter Blog, Scheinprobleme heißt da mit lauter Einträgen und natürlich auch woanders bloggst du ja zum Teil auch noch und bist zu hören. Also eine tolle Videospiele-Bloggerin im Großen und Ganzen. Und damit würde ich dann auch gerne zur Kurzfragerunde kommen.
Ja.
Ja? Bist du bereit dafür?
Mhm.
Gut. Der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viele Facebook, Twitter oder Google Plus Accounts hast du insgesamt?
5 plus X.
Okay. Hardcore oder Casual Gamer?
Irgendwo dazwischen.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Hä?
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Oh Gott, hab ich das wirklich geschrieben?
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Meistens Twitter.
Was ist das nächste Blog oder vielleicht auch Podcast, was wir nächste Woche hier vorstellen sollten?
Genau, da wäre zum einen, das fände ich super toll, das wäre Featurette oder Featurette. Das ist so ein Bloggerinnen-Netzwerk-Sammlung. Dort geht es eben darum, bloggende Frauen zu sammeln, wenn so immer so kurz vorgestellt. Und einfach darum, ja, bloggende Frauen, damit man die sozusagen sichtbar macht. Ja, damit man sieht, es gibt welche und da gibt es ganz viele verschiedene Themen, über die bloggen, ob Politik oder über die Hobbys oder einfach auch übers Muttersein oder übers Vatersein. Es gibt jetzt auch einen Vaterblog, der mit dabei ist. Da sind ganz tolle Sachen zu finden.
Okay, das klingt schon mal super, aber weil aus welchen Gründen auch immer, wenn da jemand jetzt nicht kann, will oder was auch immer, hast du noch eine zweite Variante?
Ja, das zweite wäre Podcast und auch Videocast und alles Mögliche, kulinarikast.de. Dort bloggen und kochen Sven und Oliver. Und Sven war oder ist sogar noch Koch, weiß ich gerade nicht genau. Und er erklärt auf sehr einfache, tolle Art und Weise, wie man leckere Sachen zubereitet. Also so idiotensicher, und das macht sehr viel Spaß.
Das klingt auf jeden Fall wunderbar. Das könnte auch was für mich sein und ja. Generell sehr schön, vielleicht auch mal wieder einen Podcast beziehungsweise einen Videocast hier zu haben. Ich bin gespannt, was wir nächste Woche hören. Ich bedanke mich erstmal sehr bei dir, Jagoda.
Ich danke.
Vielen und Dank. Weiter so mit den Videospielen. Auch Frauen haben da was mitzureden.
Auf alle Fälle, ja.
Alles klar, mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
That might be alone. It's just me and my headphones. It's me and my headphones. I listen.
My Headphones von Cargo City ist eine Band, die ihr vielleicht sogar schon von Fritz kennt, denn sie haben vor ein paar Jahren schon mal beim New Music Award mitgemacht, haben zwar nicht gewonnen, aber ich glaube, den zweiten haben sie damals trotzdem immerhin gemacht. Und morgen sind sie ab 18 Uhr bei Christoph Schrag zu Gast, bei Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag. Da könnt ihr noch ein bisschen mehr von denen hören. Und vorhin habe ich euch ja von dieser U-Bahn-Aktion erzählt. Da fahren so ein paar Leute durch die Gegend, um genau zu sein, Jörg und Maike vom Kleiner 3-Block, durch ganz Berlin mit der U-Bahn und wollen heute alle Stationen schaffen. Und sie müssten eigentlich laut Zeitplan so langsam am Ende angekommen sein. Ich habe sie jetzt nämlich mir nochmal an die Leitung geholt, mal gucken, wo sie sind. Hallo Jörg.
Hallo Theresa.
Wo seid ihr denn mittlerweile?
Im Moment sind wir am Friedrich-Wilhelm-Platz auf der U9.
Und das ist die wievielte Station, beziehungsweise wie viel liegt noch so ungefähr vor euch?
Es liegt noch die komplette U7 vor uns, ein bisschen von der U9 und dann müssen wir die U2 noch zurück zum Alex. Also wir haben schon noch 3 Stunden vor uns.
Wow, also nichts mit 12 Stunden in der Praxis, ja?
Nee, eher 14, 15.
Gibt es ansonsten schon irgendwas Spannendes zu berichten von eurer Fahrt? Pannen, irgendwelche skurrilen Erlebnisse?
Es war ein erstaunlich friedlicher Tag hier auf der Berliner U-Bahn. Wir haben vorhin ganz lieb im Wedding von Menschen, die uns auf Twitter folgen, Kuchen mit über an den Bahnsteig gebracht bekommen. Das war ganz toll. Und bis auf einen rumpöbelnden Altpunk, der dann uns vor die Füße gespuckt hat und versucht hat, in der U-Bahn junge Frauen anzumachen, war es wirklich sehr friedlich, was uns sehr freut.
Sehr schön. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne letzte Zeit in der U-Bahn, dass ihr mir die auch noch gut übersteht. Und dann wird heute Abend irgendwie vielleicht am letzten Gleis noch mit anderen Leuten, die dann auch noch kommen, mit einem Glas Sekt angestoßen.
Ungefähr so machen wir das. Danke.
Alles klar. Macht's gut. Ciao.
Du auch. Ciao.
But these losing rants in our heads transmit colors, spoken through time. Reincarnated brothers find rhymes, find time to let out this sunshine. We still hop state lines, mind full of contraband and sunshine. They couldn't even hold us down, so we carved a name in wood that would sound. When the concrete depleted and these cities started to fall, I knew your name by your own nature's call. And that's beyond the laws of man, so expanding this program. Hey yo. Shaking hands, a little bit of skin, slap skin, give daps, if we boomerang, so my soul always comes back to that point of origin. And yo, we make another portion, we break bread, voices in our head, links to use, dipping in this river with a pen of blue, and plus some ink, and yo, the flow starts to sink. Say peace to my peoples. And yo, peace to my people that forgot that they were regal. Peace to my peoples. Plus, peace to my peoples that forgot that they souls was regal. We used to wear pants of purple. And yo, we had pink zebras and yellow turtles. We made energy from the slightest of hand movements. Controversy, converse, fluid incongruence. And yo, our imagination's like a geyser. Geometry, we take flight tonight. I forgot my old lessons and the spells that I understood, so I gotta make my name in wood. It's all a print. Yo, we start to make sense. I find myself floating in the room, the walls and incense condensed to recollected colors of the same brother and lights in the sections.
Der Italiener Antonio Musco, sie lebt seit einiger Zeit in San Francisco. Eine ziemlich entspannte Stadt und genauso hört sich auch seine Musik an. MSK FM About Tonight heißt dieser wunderbare Song, der eben so entspannt ist. Und genauso entspannt schicke ich euch jetzt eine Runde weiter, denn Trackback ist am Ende angekommen und es war mir natürlich wieder mal ein Vergnügen mit euch. Wir hören uns auf jeden Fall im Radio und sehen uns im Netz.
Ein Podcast von fritz.de.